Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Heute spreche ich mit Marie Wagner und Florian Kobler, AktivistInnen von der Initiative Verkehrsentscheid. Berlin autofrei. Ihr Plan, den motorisierten Individualverkehr aus dem Berliner Zentrum weitgehend zu verbannen. Fixe Idee oder visionäres Projekt? Los geht's! Hallo Marie, hallo Florian. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir im Podcast seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Christian.
Bevor wir über den Volksentscheid Berlin autofrei im Inhaltlichen sprechen wollen, würde ich euch bitten, stellt mal kurz vor, wie ihr überhaupt zu diesem Thema gekommen seid, wer ihr seid, was so ganz grob euer Hintergrund ist, damit man so ein bisschen weiß, vor welcher Folie wir jetzt über das Thema reden werden.
Ich bin Marie und bin seit 4 Jahren bei der Initiative Berlin autofrei dabei und auch Sprecherin für den Verkehrsentscheid. Ich komme selbst auch aus Berlin und habe deswegen ein Interesse daran, dass wir hier unseren Verkehr besser gestalten, als es im Moment der Fall ist.
Ich bin Florian, auch in etwa gleich lang dabei, 15 Jahre in Berlin, Vater von 4 Kids und leidenschaftlicher Radfahrer. Dann ist es fast zwangsläufig, dass man sich dem Thema Mobilitätswende zumindest verbunden fühlt. Ich bin, ich sage immer gerne, auf der Kantstraße radikalisiert worden, weil das war der Weg vom Kindergarten meiner Jungs zu meiner Arbeit. Und ich habe meiner Frau irgendwann mal gesagt, ich komme da mal nicht mehr wieder, wenn irgendwo aus dummem Zufall eine Autotür aufgeht. Und damals war dann der Entscheid gestartet und seither bringe ich mich dort ein. Ach so, ich mache dort auch den Podcast Ring frei mit Mitstreitern.
Dann würde ich jetzt direkt erstmal schon über diese Zeit sprechen wollen. Also ihr sagt, irgendwie seit 4 Jahren seid ihr dabei. Ich glaube, ganz vielen Menschen ist dieser Volksentscheid überhaupt erst ins Bewusstsein gedrungen, jetzt durch diese Entscheidung, die es kürzlich gab, dass eben sozusagen das Ganze überhaupt zulässig ist. Lass uns aber mal ganz an die Anfänge zurückspringen. Wie genau ging das los und was für Gedanken sind da eingeflossen und was ist am Ende für ein Programm oder für eine Forderung dabei rausgekommen? Also einmal so ein kurzer historischer Abriss.
Die Wurzeln des Verkehrsentscheids haben so vor ungefähr 5,5 Jahren angefangen, als sich einige Leute zusammengetan haben, weil sie einfach festgestellt haben, so wie im Moment der Verkehr in Berlin funktioniert, es ist einfach radikal. Es gibt viel zu viele Verkehrstote, es ist umweltschädlich, es ist schädlich für das Klima. In jeglicher Hinsicht muss sich einfach etwas ändern. Und es gibt ganz viele Initiativen in Berlin, die das in kleinen, in verschiedenen Kiez-Initiativen schon versuchen zu verändern. Und die Idee war wirklich, eine größere Veränderung zu haben, die auch wirklich dann innerhalb des gesamten Berliner S-Bahn-Rings greifen würde. Und so wurde dieses Gesetz entwickelt, das Gesetz für den gemeinwohlorientierten Straßengebrauch, über das im Endeffekt auch in einem Volksentscheid entschieden werden soll. Nun ist es so, bevor es zu einer Entscheidung für einen Volksentscheid kommt, gibt es unterschiedliche Etappen, die davor absolviert werden müssen. Zunächst gibt es da eine erste Unterschriftensammelphase auf dem Weg zum Volksbegehren. Da haben wir auch innerhalb von 3 Monaten, also innerhalb weniger Zeit als nötig, mehr als doppelt so viele Unterschriften gesammelt, sodass sich der Berliner Senat diesen Vorschlag einmal angeschaut hat. Und der Senat hat dann gesagt, das muss jetzt erstmal vom Berliner Verfassungsgericht überprüft werden, ob auf rein rechtlicher Ebene dieser Gesetzesvorschlag so verabschiedet werden könnte. Und das ist das, wo wir jetzt wirklich seit 4 Jahren hängen geblieben sind, weil einerseits Berlin kein vollbesetztes Verfassungsgericht hatte und durch alle möglichen Fristen da auch extrem verschleppt wurde, sodass wir das nicht weiter voranbringen konnten. Diese Etappe wurde jetzt aber eben absolviert, sodass es jetzt weitergehen kann auf dem normalen Weg zum Volksentscheid. Erstmal, wie gesagt, das Volksbegehren, da müssen wir noch einmal Unterschriften sammeln. Diese Unterschrift ist dann im Grunde dafür, ja, wir wollen eine demokratische Entscheidung haben, was mit unserem öffentlichen Raum passiert in Berlin. Und dann wird es eben zum Volksentscheid kommen.
Da gibt es vielleicht noch zwei interessante Ergänzungen. Warum ist man auf das Straßenrecht gegangen und die Widmung, also den Widmungszweck, der halt bisher im Straßenrecht Vorrang für Automobile vorsieht, weil sich halt Initiativen oder Akteure üblicherweise an der Straßenverkehrsordnung, am Straßenverkehrsrecht die Zähne ausbeißen und das ist Bundesrecht. Und wir haben halt mit dem Element des Volksentscheids auf Landesebene da die Chance, auf einer anderen rechtlichen Ebene einzugreifen. Und das war eine der Fragen auch bei dieser Gerichtsverhandlung vom Landesverfassungsgericht. Ist die Zuständigkeit für den Widmungszweck überhaupt beim Land? Und ist es überhaupt sozusagen denkbar und zulässig, dass das Land sagt, wir widmen die Straßen anders und geben Fußgängern und dem Umweltverbund Vorrang? Genau das ist jetzt positiv entschieden worden. Und damit versuchen wir eben auch, oder unsere Juristen haben das eben von Anfang an so gesehen, ein Stück weit gegen diese Verschränkung des Rechts, die wirklich bei uns seit der Nazizeit letzten Endes ein Primat des Automobils festschreibt, so ein bisschen zu durchbrechen. Und deswegen ist es durchaus auch ein bahnbrechendes Urteil. Also Städte wie Bremen oder Hamburg könnten das jetzt eins zu eins übernehmen, könnten sagen, wir definieren einen Innenstadtbereich und übernehmen genau dieses Gesetz. Und der zweite Aspekt vielleicht noch, wir hatten in Berlin ja diesen Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, der war erfolgreich 2021, weil er bei der Abgeordnetenhauswahl gemeinsam mit stattgefunden hat und eben eine Mehrheit gefunden hat. Der war allerdings eine reine Ja-Nein, also eine Empfehlung. Und da haben eben jetzt etliche Initiativen auch daraus gelernt und schreiben deswegen konkrete Gesetze. Und das ist dann der große Unterschied im Vergleich zu Deutsche Wohnen enteignen, wo sich ja der Senat oder die Senate bis heute mehr oder weniger zieren und das eben nicht umsetzen, tritt bei uns das Gesetz in Kraft, sobald wir eine Mehrheit haben und erfolgreich sind beim Volksentscheid.
Und jetzt direkt mal eine Verständnisfrage, dass ihr sagt, okay, ihr müsst halt gucken, wie man irgendwie diese Zuständigkeiten Bund und Land versucht irgendwie so für sich zunutze zu machen, beziehungsweise so zu umschiffen, dass das am Ende hinhaut. Liegt darin auch begründet, dass die Bundesstraßen jetzt ausgenommen sind?
Genau.
Okay.
Also man muss vielleicht genau an der Stelle auch mal die Realität jetzt beleuchten, weil Berlin hat ja noch eine Bezirksebene. Und das bedeutet konkret, wenn ich beispielsweise Schulweg versuche, sicherer zu machen, dann habe ich an der einen Straßenkreuzung mit dem Bezirk zu tun und vielleicht auch noch mit einer Polizeibehörde oder einem Polizei, ich weiß nicht, wie die heißen, Station. Und es kann sein, in der Mitte des Platzes wechselt die Zuständigkeit zum nächsten Polizeiabschnitt und dann ist es irgendwie eine Hauptstraße, dann ist es der Verkehrssenat und nicht mehr der Bezirk. Und dann haben wir ja im Bezirk häufig andere politische Realitäten als im Senat. Und das Ende vom Lied ist, man kriegt gar nichts geregelt. Also man sieht es auf der Kantstraße, wie sich da Senat und Bezirk bekämpfen und im Endeffekt auf der Straße nichts passiert. Das sieht man aber auch bei jeder Initiative vor Ort. Ich mache das auch an der Schule meiner Jungs. Und da ist genau der Fall. Da steht die Ampel auf der Hauptstraße. Und die Verkehrsberuhigung vor der Schule wäre die Nebenstraße und es ist unglaublich zäh. Und wie gesagt, dann kommt noch das Bundesrecht, Straßenverkehrsrecht dazu und dann hat man drei verschränkte Ebenen und dann geht quasi gar nichts. Und genau auf der Ebene sorgen wir ein Stück weit für Klarheit und Vereinfachung, also sogar Entbürokratisierung, wenn man so will.
Vielleicht auch für die Konzentration auf die Fläche innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Da fiel auch die Wahl eben auf diesen Bereich, weil einerseits schon Erfahrung damit ist, auf Gesetzesebene in diesem Bereich etwas zu verändern mit der Umweltzone, die sich eben auf den gleichen Bereich bezieht einerseits. Andererseits ist das ja auch wirklich der Bereich in ganz Deutschland, in dem die Dichte an öffentlichem Personennahverkehr wirklich am dichtesten ist, wo wirklich die Alternativen am größten sind oder aber gleichzeitig auch die Not am größten, etwas zu verändern. Also die Alternativen in diesem Fall eben zum Automobilverkehr. Dadurch, dass es Busse gibt, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, also wirklich viele andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen, die von den meisten Menschen ohnehin im Moment auch schon genutzt werden. Und die Ausnahme davon mit den Bundesstraßen, das ist was, woran wir wirklich auf der Landesebene von Berlin einfach nicht rankommen, weil es eben ein anderer Rechtsbereich ist. Da können wir nichts dran ändern.
Und um es noch plastischer zu machen, in dem betroffenen Bereich wohnen ganz grob etwa so viele Menschen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Aber es ist eben die niedrigste Autozulassungsrate ganz Deutschlands. Es haben etwa 8 von 10 kein Auto. Also für dieses Argument, das sei irgendwie radikal oder da sei irgendwie der Untergang des Abendlandes um die Ecke, das stimmt halt einfach nicht, sondern wir versuchen im Grunde genau diesen Menschen auch ein Stück weit überhaupt erstmal Gerechtigkeit zu verschaffen. Denn in der Gesamtbetrachtung von Berlin sieht es natürlich wieder anders aus. Da haben wir etwa 7 von 10, die kein Auto haben. Ist trotzdem noch deutschlandweit die niedrigste Zulassungsrate, aber es ist eben genau der Bereich, wo wirklich aufgrund der guten ÖPNV-Versorgung extrem viele Menschen die große Mehrheit ohne tägliche Benutzung des Kfz mobil ist.
Aber das Problem ist ja immer, wenn man diese Zahlen hat, mit den Zahlen kann man halt Dinge eigentlich sehr schön belegen, aber in der Erzählung verfängt es dann irgendwie doch anders. Also ich meine, Berlin ist ja im Moment gerade so, glaube ich, was das Thema Debatten über die Mobilität der Zukunft angeht, eigentlich ja der schwierigste Bereich, den man sich aussuchen kann, weil auf der einen Seite ja doch schon relativ viel passiert ist eine Zeit lang. Jetzt gibt es eine neue Regierung, die vieles ja wirklich auch radikal zurückgedreht hat und das Klima extrem polarisiert ist. Beziehungsweise mich eben andersrum mal interessieren würde, wie wollt ihr denn jetzt es schaffen, von dieser ersten Ebene, wo ihr ja noch mit einer relativ überschaubaren Zahl von Unterstützern schon weit gekommen seid, jetzt wirklich dahin zu kommen, dass ihr sagt, okay, wir schaffen es erstmal 170.000 Menschen dafür zu begeistern und dann am Ende ja im nächsten Schritt, und darauf muss es ja dann hinauslaufen, eigentlich so die Hälfte aller wahlberechtigten Berliner, ich weiß nicht, wie viel sind das, 1 Million wird es nicht sein, aber irgendwo schon in dem Dreh wahrscheinlich.
Genau, es ist nicht die Regelung ist, dass die Mehrheit der Menschen, die abstimmen zum Volksentscheid, dass die auch positiv stimmen müssen. Und es muss aber, also das stimmt, es muss eine bestimmte Prozentanzahl von allen Wahlberechtigten überhaupt erstmal zur Wahl gehen. Also es liegt unter der 50%, die von dir angesprochen
wurden. Nichtsdestotrotz ist es ja schon so, ihr werdet ja, also sagen wir mal jetzt ein Schlagwort, ihr werdet relativ viel Marketing noch machen müssen für den Vorschlag. Wie genau soll das funktionieren? Weil der Zeitrahmen ist ja relativ überschaubar eigentlich, um wirklich die Geschichte dann auch in eurem Sinne ja, zu platzieren und wirklich rauszukommen aus dieser, ja, ich sag mal, Kulturkampflogik von, die wollen uns die Autos wegnehmen.
Genau, also da haben wir natürlich auf vielen Ebenen Ansätze. Wir haben jetzt schon Arbeitsgruppen, die in allen Bezirken aktiv sind, die sich da auch vernetzen mit den Menschen vor Ort. Da haben wir auch viele Strukturen noch von der ersten Unterschriftensammelphase, die wir jetzt wieder aktivieren, unsere Kiez-Teams sozusagen. Wir sind vernetzt sowohl mit verschiedenen Forschungsverbänden, mit anderen Gruppierungen, mit Parteien auf unterschiedlichen Ebenen, dass wir da auch auf gegenseitige Solidarität setzen. Natürlich vor allem im Bereich Mobilität, Verkehr, wo es ja wirklich eine sehr, sehr aktive Szene gibt in Berlin. Und ich möchte auch nochmal darauf eben verweisen, dass für die meisten Menschen, die in Berlin leben, sich gar nicht so viel verändern würde, weil das Mobilitätsverhalten sowieso gerade schon ganz anders ist, als es eigentlich oft vielleicht in der wahrgenommenen Mehrheit ist. Die meisten Menschen bewegen sich gar nicht im eigenen Auto fort. Die meisten Menschen oder mehr als die Hälfte der Haushalte in ganz Berlin besitzt überhaupt kein PKW. Und dadurch ist auch einfach die Mobilitätskapazität auch für unseren Volksentscheid wirklich einfach sehr viel höher einzuschätzen, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag.
Und du hast ein ganz wichtiges Stichwort schon in die Runde geworfen, nämlich Kulturkampf. Also ich glaube, wir können uns noch so bemühen, sozusagen eigene Strategien zu setzen. Wir haben jetzt schon nach dem Urteil gemerkt, es gab da wirklich so unsägliche Hetzbeiträge von Ulf Poschert beispielsweise, der im Ku Klux Klan angefangen hat. Und wir sehen das ja immer, es gibt immer diese Maximalbilder, dass die Krankenschwester pendeln muss. Die ist natürlich in unserem Gesetzentwurf sowieso, also für Schichtdienst gibt es Ausnahmen. Also genau diese Beispiele, die dann da gerne bemüht werden, haben wir alle bedacht. Also
dann lass uns auch an der Stelle tatsächlich da mal ein bisschen tiefer reinsteigen, weil das ist ja genau das Ding. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, es sind halt so diese paar Sachen, die dann immer aufgegriffen werden, wie diese 12 Privatfahrten im Jahr. Also würde mich erstmal interessieren, woher kommt so die Zahl? Also gibt's da irgendeinen richtigen Hintergrund oder ist das einfach mal in den Raum geworfen? Und vor allen Dingen dann auch, wie das Ganze sich tatsächlich genau ausgestaltet, weil ich glaube, es total wichtig ist, diesen pauschalen Überschriften, die man halt übersieht, auch ein bisschen Differenzierung entgegenzusetzen.
Ja, also erstmal sind 12 Tage pro Person, also nicht nur einzelne Fahrten. Und das bedeutet dann auch, dass wenn wir eine vierköpfige Familie haben, sind es 48 Tage im Jahr. Da sind wir bei fast einmal die Woche. Ja, für Großeinkauf reicht das auf jeden Fall. Und eben ganz wichtig ist auch, da ist alles ausgenommen, was den Lieferverkehr betrifft. Natürlich Polizei, Feuerwehr, Krankenverkehr. Alle Menschen, die regelmäßig und nicht nur an 12 Tagen im Jahr schweres Material für die Arbeit transportieren müssen, in den Schichtdienst, den Florian schon angesprochen hat.
Mobilitätseingeschränkte Menschen. Ne? Und für alle die genannten Gruppen entspannt sich die Verkehrssituation. Die haben kein Problem mehr mit Parkplatzsuche. Ich hatte so eine ältere Dame bei der ersten Unterschriftensammlung, die sehr emotional war, weil sie eben schwer laufen kann. Ne? Ich gesagt, genau Ihnen bringt das was, weil Ihr Auto steht in Zukunft vor Ihrer Haustür und Sie müssen eben nicht dreimal um den Block. Also das muss man genau diesen Gruppen eben aber auch klar machen. Auch Handwerker beispielsweise unterstützen uns schon, aber könnten uns auch noch mehr unterstützen, weil also die sagen großflächig Aufträge ab in der Innenstadt, machen das gar nicht mehr, weil sich's nicht rechnet, weil sie die Preise so gar nicht weiterreichen können oder weil sie auch die Termine nicht halten können. Wir hatten den Sprecher des Zentralverbands des Deutschen Handwerks bei uns im Podcast beispielsweise. Das ist über 1 Million Betriebe, die vertreten. Also es geht vom Friseur bis zur Altenpflege. Die haben ganz wenig Präsenz in den Verkehrsdebatten, aber das sind beispielsweise Gruppen, die durch unsere Initiative extrem profitieren.
Und ich würde gerne noch hinzufügen, weil das von euch beiden schon angesprochen wurde, einerseits diese, dass wir irgendwas verbieten würden, was eben wir genau andersherum sehen. Im Moment ist es uns quasi qua der Umstände verboten oder nicht möglich, dass die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, auch schnell ans Ziel kommen und alle anderen leiden damit, dass diejenigen, die Platz brauchen und die Platz bevorzugen, dass denen das verweigert wird. Es ist quasi verboten, irgendwas anderes auf die Straße zu stellen, als außer ein Auto. Du brauchst für alles eine Sondergenehmigung. Wenn du einen Tisch dahinstellen willst, weil du einen Kaffee hast, brauchst du eine Sondergenehmigung. Und das wollen wir quasi umdrehen, dass erstmal alles andere dort sein kann. Und wenn du ein Auto da haben willst, dann brauchst du quasi eine Genehmigung. Und dafür gibt es ja auch viele Gründe. Aber eben nicht, ich habe das Auto und finde es schön und will es da gerne hinstellen. Das ist für uns kein Grund, der dem Gemeinwohl dient. Und das wollten wir eben gerne, dass die Straßen wirklich ja orientiert ist an dem Gemeinnutzen.
Und man kann das an der Kantstraße, Entschuldigung, die ich vorhin ja schon erwähnt habe, ganz gut auch aktuell bebildern. Das ist eine Einfallstraße in Berlin, die war zweispurig plus Parkstreifen. Die haben zu Pandemiezeiten den Parkstreifen in die Mitte gesetzt und eine Spur für Rad als Pop-up-Radweg geöffnet. Und da ist der jetzige Senat dabei, das wieder umzudrehen, dann den Bus, die Busse auf die Radspur zu bringen, was im Endeffekt dann gar nichts bringt, weil dann werden da Leute falsch parken und dann werden die Busse doch auf die Autospur wechseln müssen und die Radfahrer sind gefährdet. Aber die Logik dahinter ist, dass die Feuerwehr dort nicht genug Raum hätte, um ihre Drehleitern aufzustellen und die CDU-Bezirksregierung da geht sogar so weit, oder der Bürgermeister, den Anwohnern anzudrohen, sie müssten da aus ihren Wohnungen, weil der Brandschutz nicht gewährleistet sei, was innerhalb Berlin dann der Fall sein müsste. Aber was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, ist, dass eben der Park, also dieser Parkstreifen, dass da einfach Autos gelagert werden, das hat sozusagen politisch Vorrang vor genau allen anderen Zwecken. Und wie Marie sagt, in der Straße sind viele Restaurants, die müssen für jeden Tisch eine Genehmigung anfragen. Aber dass da Stehblech eben 23 Stunden einfach den wertvollen Straßenraum blockiert, ist unstrittig und wird vom Senat sogar noch verteidigt gegenüber eben allen anderen Verkehrsinteressen, die da herrschen könnten. Das nur zur Einordnung, wie wir jetzt im Moment unterwegs sind und wie so eine Lösung in Zukunft aussehen könnte, wo eine Feuerwehr natürlich Vorrang hätte.
Weil du auch nach Reaktionen gefragt hattest, und das stimmt natürlich jetzt auch, dass die Aufmerksamkeit für uns jetzt vor allem im Vergleich zu den letzten 4 Jahren, wo es halt einfach nicht voranging, weil wir ausgebremst wurden. Da war jetzt in den letzten Wochen und Monaten seit der Anhörung vor dem Landesverfassungsgericht und dann jetzt auch der Entscheidung natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Und natürlich gab es auch diese starken Artikel, die, wie Florian sie schon angesprochen hat. Trotzdem würde ich aber sagen, dass die große Mehrheit sowohl in der medialen Berichterstattung als auch so im persönlichen Miteinander, denn wir tauschen uns ja mit den Menschen aus, also mit denen wir hier arbeiten in Berlin, dass die große Mehrheit wirklich das ganz klar nachvollziehen kann, dass allgemeine, das Ziel, dass sich etwas verändern muss, das ist wirklich, würde ich sagen, bei der großen Mehrheit ganz unstrittig. Das ist ganz klar, dass sich was verändern muss. Und aber auch dann, wenn wir quasi das Gesetz einmal aufgerollt haben und auch darstellen können, dass das Narrativ, das wir oft in den Medien finden, wir würden was verbieten, wenn das klargestellt wurde, dass es eben eigentlich gerade nicht der Fall ist, sehen wir ganz, ganz, ganz viel Zustimmung und ganz viel Interesse, sowohl in Berlin als auch aus anderen Städten in Deutschland, als auch international, dass da jetzt wirklich so eine Art Hoffnungsschimmer ist, dass Berlin auch mal im internationalen Vergleich nicht so als Schlusslicht gesehen wird oder als Negativbeispiel gesehen wird, wie das im Moment der Fall ist, sondern dass sich da jetzt auch mal was verändern
tatsächlich
könnte.
Tatsächlich direkt dazu, also weil die Frage ist ja so ein bisschen, ist es vielleicht sogar für euch im Endeffekt gerade positiv, dass ihr als Hintergrund gerade eine Politik habt, die eigentlich die Ansätze, die es schon gab, eher gerade wieder so radikal und relativ indifferenziert rückabwickelt. Also dass im Grunde sozusagen die Sehnsucht nach dann doch eben all den Dingen, die wir so gemeinhin als Maßnahmen einer lebenswerten Stadt bezeichnen, dass die auf einmal viel größeres Sehnsuchtsobjekt, sage ich mal, der Leute sind, als sie das jetzt vielleicht noch vor 3 Jahren waren, wo man dachte, ja gut, passiert ja irgendwas mit Kiezblocks, dies, das und Fußgängerzonen.
Das Momentum sehe ich auf jeden Fall, dass, also wenn man auf Fahrraddemos ist, auf Mahnwachen, der Zorn, die Wut ist auf jeden Fall ungleich größer. Das heißt, das Mobilisierungspotenzial bei wirklich eingefleischten Verkehrsakteuren, mit Mobilitätsakteuren ist definitiv größer. Ich glaube, am Ende des Tages liegt es gar nicht so sehr an uns, wohin das Momentum kippt. Also wir sind da sicherlich ein wichtiger Akteur. Wir haben das bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen gesehen, dass durchaus, ich sag mal, reaktionäre Kräfte uns auch instrumentalisieren. Wir haben halt in Berlin, wie in vielen Städten, die Thematik, dass man die Vorstadt eher gegen uns aufbringen kann und die Innenstadt ist eher sozusagen, man sieht das ja auch auf den Wahlkarten, die Mitte Berlins ist sozusagen seit 1-2 Jahrzehnten eher grün und die Randbezirke haben da eben dann teilweise andere Interessen und da ist schon auch das ganz gezielte politische Strategie zu spalten, genau wie du gesagt hast. Und das Verrückte ist, wir sind überhaupt keine, also ich kenne die Initiative und wirklich alle Mitwirkenden. Wir sind das Letzte, was wir sind, sind irgendwie versponnene Radikale oder sonst irgendwas. Es ist eine total bürgerliche, überparteiliche, von Menschen mit wirklich Anliegen. Ich meine, so wie ich bin auch in keiner Partei, aber mir geht's wahnsinnig auf den Zeiger, dass meine Kinder irgendwie keine 1,5 Kilometer sicher zur Schule gehen können, ohne dass meine Frau und ich die tagtäglich begleiten, was ich an Wertschöpfung leisten könnte, wenn ich mich nicht um Verkehrssicherheit kümmern müsste. Ich arbeite auch nur 80%, um mich am 5. Tag um Mobilität in Berlin zu kümmern, weil es die Politik nicht gebacken kriegt. Also um mal zu sagen, wir sind wirklich grundsolide, total normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Und es wird halt so ein bisschen, ja, also wir sind da ein willkommener Akteur, um eben Ängste zu schüren und die Gesellschaft zu spalten. Das Ganze ist ja perfide dann unter dem Begriff Miteinander geframed. Und ich glaube, entscheidend ist am Ende, ob es genügend Menschen am Ende auf den Zeiger geht. Und ich glaube, da ist der aktuelle Senat schon auf einem guten Weg. Also weil selbst bei der BVG die Mittel gekürzt werden und der Service. Und das ist noch nicht mal so sehr eine Frage des irgendwie des Taktes der U-Bahn, da ist der Berliner auch sehr schnell dabei, irgendwie sich über ein sehr, sehr hohes Niveau schon zu beklagen, sondern es ist vor allem die Wertschätzung der Mitarbeitenden. Wir hatten auch in unserem Podcast einen Busfahrer seinerzeit von der BVG und wenn ich höre, was ein Busfahrer bei der BVG verdient und wenn ich dann höre, dass die fast alle AfD wählen, wenn die intern mal rumhören in der Kantine, dann wird einem auch klar, was für eine Wertschätzung beispielsweise der ÖPNV in Berlin erfährt oder eben nicht. Und das betrifft ja irgendwann auch alle Fahrgäste. Und das ist die ganz, ganz große Mehrheit, die in Berlin im ÖPNV ist. Und ich glaube, da ist im Entscheiden ist so das Zünglein an der Waage am Ende des Tages, wenn Menschen merken, ich sage das mal ganz auf Deutsch, dass sie wirklich hart verarscht werden, weil ein paar Vorstadtprovinzler die Stadt spalten, um an die Macht zu kommen, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell sehr schwierig für den aktuellen Senat, dann nochmal wiedergewählt zu werden.
Jetzt immer so ein bisschen, ich höre ja schon raus, also genau das ist ja das Thema, ich meine, es ist auch vollkommen logisch, dass dieser Versuch der Spaltung, um dann einfach im Grunde eine Mehrheit, einfach nur eine Mehrheit zu verhindern für so einen Vorschlag, dass es ja sehr, sehr präsent ist für euch. Die Frage, die sich ja andersrum stellt, ist, wie wichtig oder wie realistisch schätzt ihr das ein, tatsächlich auch diese positive Vision wirklich den Menschen deutlich machen zu können? Weil das ist ja, also Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, man sieht es ja immer, da wo Dinge sich verändern, wo irgendwas passiert, gibt es ja immer erstmal Protest. Ich meine, das habe ich jetzt in meinem Podcast auch schon mehrere Gäste gehabt, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man Partizipation organisieren, um einfach diese Widerstände am Anfang möglichst schnell irgendwie umzukippen in Unterstützung, weil eben die Erkenntnis ja ist, dass bei ganz vielen Maßnahmen, wo man Straßenraum umgestaltet, die überwiegende Mehrheit inklusive vieler der Skeptiker am Ende positiv darauf blickt. Und das ist ja auch genau das, was man jetzt aus Paris hört und wenn man die Bilder sieht und alle sagen ja irgendwie, ach, das ist ja toll, aber dieselben Leute sagen ja tendenziell dann auch so, aber stimmt, wenn ich dann gar nicht mehr zum KDW mit dem Auto fahren kann, ist ja auch wieder nicht gut. Also was ist da so eure Strategie tatsächlich? Dieses positive Bild auch stärker wirklich selbst zu pushen? Oder habt ihr einfach die Hoffnung, euch darauf zu verlassen, dass einfach im Grunde die Sehnsucht in der Stadtgesellschaft so groß wird, dass das Träumen sozusagen von alleine anfängt?
Ich glaube, also es gibt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der in der Debatte viel zu wenig stattfindet. Und unser Ansatz verfolgt genau soziale Gerechtigkeit. Also wir haben ja eben aus genau Vorsatz keine beispielsweise City-Maut eingeführt oder verfochten. Auch das Gericht hat auch in seinem Beschluss so einen Satz drin, dass sie sagt, unser Vorschlag ist der am sozusagen besten geeignete Weg gegenüber beispielsweise einer City-Maut, weil eine City-Maut wiederum dazu führen würde, dass eben sozial Schwache sich dann eine Einfahrt nach Berlin nicht leisten könnten. Und ich glaube, genau das Element der sozialen Gerechtigkeit ist der Punkt, der in der Debatte viel zu wenig stattfindet, weil die Leute, ich habe vorhin Poschardt genannt, die halt Medienmacht haben, sehr laut sind, sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen. In Paris ist es übrigens genauso. In den westlichen Bezirken, wo eben viel Reichtum ist, ist der Widerstand größer oder da ist auch der Autonutzungsgrad größer. Das ist in Berlin ganz genauso und die erzeugen halt eine riesen Öffentlichkeit. Aber der große Teil in Berlin, die wirklich auch heute schon ohne Mo Automobil sind, der Verkehrsforscher Oliver Schwedes beispielsweise, der auch da bei uns im Podcast war, hat es untersucht. An denen müssten sich eigentlich alle ein Beispiel nehmen, ökologisch gesehen, in Sachen Fußabdruck. Also Menschen, die einfach wenig Mittel zur Verfügung haben, bewegen sich schon sehr, sehr schonend. Und sind aber gleichzeitig am meisten betroffen, weil sie wo die Mieten am niedrigsten sind natürlich die größten Straßen, die Lärm- und Abgasbelastung ist am größten. Das heißt, die sich am meisten einbringen in der Stadt oder am Gemeinwohl geeignetsten leben, die sind auch noch am meisten bestraft. Und das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Und wenn man den Menschen, wenn man die erstmal sichtbar macht, die abholt, die in die Mitte der Debatte holt und dann auch noch das schafft, denen die Ängste zu nehmen, dass sie sozusagen weiter abgehängt werden sollen, das Gegenteil ist ja der Fall, dann haben wir eine ganz andere Debatte. Es geht nämlich am Ende dann um Teilhabe und nicht um Auto oder nicht Auto.
Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses auch Möglichkeiten, Räume schaffen, um Visionen zu entwickeln. Und damit meine ich jetzt gar nicht, sich irgendwie was ausdenken oder träumen oder irgendwas Utopisches sich auszudenken, sondern wirklich einfach mal konkret zu überlegen und kurz einen Moment innezuhalten und sich zu überlegen, was könnte ich denn mit dem Platz machen, wenn dann nicht auf diesen 10 Quadratmetern halt Blech stehen würde. Und was du vorher auch angesprochen hattest, Christian, mit dem Rückenwind durch eine wirklich katastrophale Verkehrspolitik, die wir hier in Berlin haben, es fällt mir schwer, das als positiven Punkt zu werten, weil das natürlich einfach auch wirklich dramatisch ist, dass ganz egal in den letzten Jahren, Jahrzehnten, welcher Senat in Berlin gerade an der Macht war, dass sich einfach nichts geändert hat, dass es zu langsam voranging und dass wir in der Klimakrise, in der wir mittendrin stecken, nicht schneller vorankommen, das zu verändern, was so auf der Hand liegt. Also das fällt mir schwer, mich da zu freuen. Und auch wir sind eine rein ehrenamtlich organisierte Initiative und übernehmen quasi jetzt diese Aufgabe, weil wir keinen anderen Weg im Moment sehen, als das über die Volksgesetzgebung zu machen, eben weil unabhängig davon, welche Partei gerade an der Regierung ist, sich einfach das nicht schnell genug vorwärts bewegt.
Eine Frage, die sich mir noch aufdrängt, ist, müsste man nicht eigentlich, oder beziehungsweise wie wichtig ist es eigentlich, gerade um diesen Vorschlag, der ja, wie ihr selbst sagt, viel, viel radikaler sich erstmal aufgenommen wird, als er eigentlich ist, weil er halt viel näher an der Realität ist, als viele Leute irgendwie das sich vorstellen oder wahrnehmen. Wie wichtig wäre es eigentlich, oder ist es was, woran ihr vielleicht auch arbeitet, wirklich zu überlegen, wie kann man dann so ein Gesetz, das ja erstmal sich nur wirklich auf die Nutzung von Mobilität im engsten Sinne beschränkt, das direkt weiterdenken, indem man sagt, okay, eigentlich müsste man ja jetzt auch schon, wäre jetzt meine Überlegung, mit Verkehrsbetrieben sich zusammensetzen und das sozusagen durchrechnen, kalkulieren. Wie muss denn das aussehen? Wie muss man, also das könnte ja auch total helfen. Ich bin jetzt kein Aktivist oder so. Ich finde es nur spannend, die Überlegung. Deswegen gehe ich da so ein Stück weit jetzt mal mit, zu sagen, so müsste ein Liniennetz aussehen oder so müsste möglicherweise an der Autobahn neuer Parkraum geschaffen werden für Leute, die da doch pendeln oder so. Sind das Dinge, die ihr mitbedenkt, oder ist es etwas, wo ihr sagt, so okay, wir wollen jetzt erstmal hier nur sozusagen den Fuß in die Tür stellen und dann mal gucken, wie es von da weitergeht?
Also das ist schon natürlich gerade bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs natürlich mitbedacht worden. Wir sagen allerdings jeder dabei stets, dass das nicht unsere Aufgabe ist, das auszugestalten, sowohl administrativ, das ist natürlich ein ganz normaler Behördenvorgang, als auch technisch, aber das hat genau auch das Landesverfassungsgericht geprüft. Das war einer der Punkte, wo die diskutiert haben, ist es denn möglich, weil wir haben ja eine 4 Jahre Übergangsfrist, ist es denn möglich, in 4 Jahren den ÖPNV aufzubauen? Und die Diskussion ging schon in die Richtung, in der üblichen Berlin-Geschwindigkeit ist es ja undenkbar. Aber wenn man sich das dann mal ein bisschen die Scheuklappen abmacht und sieht, was eine Stadt wie Bogotá oder so mit Fernbussen realisiert hat, dann ist es sehr wohl möglich. Natürlich ist das möglich. Und ich sage jetzt mal so aus der Hüfte raus, ich würde natürlich in Spandau plakatieren, ÖPNV gratis für alle. Ja, also warum sollen wir das nicht auch fordern? Weil das ist ja eine Konsequenz, wenn unser Volksentscheid erfolgreich ist, ob der dann gratis ist oder wie genau der ausgestaltet ist. Aber natürlich wird sich das verbessern müssen. Und natürlich wird sich das auch verbessern, weil Mittel ganz anders zugewiesen werden können. Und das ist ja eine Binse, dass unsere jetzige Infrastruktur die teuerste ist. Also man kann es mal ausbuchstabieren, dass unsere Autos 95% der Zeit nur rumstehen. Ich sage immer, stellt euch das mal beim Flugzeugfuhrpark vor. Man würde Flugzeuge so viel rumstehen lassen und gleichzeitig irgendwie diese unfassbare Infrastruktur, die in Berlin ja bröselt, sind ja mittlerweile 2 Brücken, die abgerissen werden mussten. Das ist die Spitze des Eisbergs. Also es ist ja absehbar, dass das nicht finanzierbar ist und dass man da umsteuern muss. Es ist halt schwer vorzustellen, wenn man aus 50 Jahren Trägheit und autozentriertem Denken kommt.
Ich würde da gerne noch hinzufügen, denn es ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und da einmal, dass es quasi die administrativen Änderungen, dass das nicht unsere Aufgabe ist, aber auch diese ganzen Nebenforderungen, die können quasi durch das Gesetz auch gar nicht abgedeckt werden. Das ist einfach so pro forma für einen Volksentscheid, der kann sich immer nur auf einen Gesetzesbereich beziehen. Und natürlich haben wir dafür aber Vorschläge. Und alles, was sich im Grunde verändern müsste an Infrastruktur, auch eben bei der BVG oder beim öffentlichen Personennahverkehr, das muss ja sowieso passieren. Das hat ja, also, dass wir einen Ausbau davon brauchen, dass wir im Idealfall eine noch dichtere Taktung haben, dass wir einen Anschluss wirklich auch in Gebieten haben, die jetzt noch ein bisschen weniger gut angeschlossen sind. Das ist ja ganz, also diese Debatte ist ja ganz klar und wird ja auch von niemandem verneint, unabhängig von unserem Volksentscheid. Und dass das so schnell wie möglich sein soll, ist ja auch klar. Das heißt, es hat im Grunde ist da, also das hat jetzt erstmal, diese Forderung hat nichts mit dem Verkehrsentscheid zu tun. Und als letzter Punkt dazu noch, was uns auch von dem Hintergrund soziale Gerechtigkeit und Machbarkeit wichtig war, ist, dass mit dem Gesetzvorschlag, wie er im Moment ist und über den dann entschieden werden würde, würden keine zusätzlichen Kosten entstehen. Überhaupt keine. Es gibt keine, es muss nichts gebaut oder umgebaut werden. Es wird nichts Neues geschaffen und das Gesetz könnte trotzdem 1:1 so implementiert werden. Es würden im Gegenteil viele Kosten wegfallen, zum Beispiel, weil weniger Autos auf den Straßen fahren würden. Das heißt, es müsste weniger Reparatur, es gäbe geringere Reparaturkosten, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen.
Parkraumbewirtschaftung könnte weniger werden, Administration würde weniger. Polizei haben wir auch einen Unterstützer, der das mal ausgerechnet hat, was die an Unfallaufnahmen absolvieren. Also es wäre substanziell, was die an Zeit und Ressourcen verfügbar hätten, um sich wirklich um Recht und Ordnung zu kümmern, statt um eine Dienstleistung für Versicherer.
Also die Liste ist endlos. Wenn weniger Unfälle sind, sinken auch die Kosten in Krankenhäusern und so weiter. Aber eben nur, weil wir gesagt hatten, es gibt wirklich keine Kosten, um dieses Gesetz so umzusetzen.
Nur als Nachtrag, also mir ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht Aufgabe ist, nicht so eine Kernaufgabe ist, sich jetzt so ein umfassendes Konzept von Stadtumbau zu überlegen. Mir geht es ja nur darum, irgendwie, was können Aspekte sein, damit man so eine Idee wirklich vollständiger ausmalt, einfach um die Plausibilität von dem Gedanken auch zu erhöhen. Und das andere ist eben, geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, wenn ihr sagt, ihr habt da sogar Leute, die das mal ausrechnen, grob durchkalkulieren. Sind das Dinge, also arbeitet ihr auch an sowas, dass man sagt, okay, wir rechnen das mal durch. Also was würde das denn so volkswirtschaftlich bedeuten für Berlin, wenn man jetzt, wenn jetzt dieses Gesetz Gültigkeit erlangen würde? Weil, also Hintergrund der Sache ist, ein Projekt, das ich ganz spannend fand, war, das gab es in Zürich, da eben aber nur als wissenschaftliches Forschungsprojekt, dass man eben gesagt hat, E-Bike City war so der Name und die Idee war jetzt, ich sag mal, ähnlich radikal, wenn auch nur auf dem Papier und ohne irgendwie die Absicht, dass zu einem Gesetz zu machen, aber zu sagen, wir nehmen einfach mal die Hälfte des Straßenraums den Kraftfahrzeugen weg und machen daraus halt eben Radwege und ich glaube, Busse sollten da auch fahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da werde ich demnächst auch mit eine Folge drüber machen, über die Ergebnisse. Und die waren aber sehr positiv. Also auch tatsächlich, dass da einfach wirklich eben genau das, was sie auch sagt, dass es sich finanziell am Ende auch lohnt. Also mal abgesehen davon, dass weniger Menschen logischerweise verunglücken, wenn halt weniger Autoverkehr stattfindet. Also ich habe selbst in Berlin gewohnt. Ich bin jeden Morgen auf dem Fußweg zur Arbeit an so einem Schild vorbeigelaufen, wo der aktuelle Counter war der Fahrradtoten in diesem Jahr. Also das Problem war mir immer sehr, oder ist mir auch sehr präsent und ist es ja in jeder Stadt. Ich meine, man liest ja bedauerlicherweise alle paar Tage davon, dass wieder irgendwer verunglückt ist. Sind das Dinge, die ihr auch dann stark spielen wollt?
Müssen. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Teilaspekt deiner Frage oder deines Punktes. Der Dirk von Schneidemesser beispielsweise hat das untersucht für bestimmte Straßen, den Handel und inwiefern der sinkt oder steigt.
Hermannstraße und Cottbusser Damm.
Genau, und also der ist jetzt nicht der Einzige, du weißt es sicher auch, also die Studien sind da im Grunde relativ einig, dass sobald der Straßenraum attraktiver wird, verkehrsberuhigt ist, steigen die Umsätze. Hat sich das zu jedem Berliner Händler oder Gewerbetreibenden rumgesprochen? Nein. Also das ist ganz hart. Das ist vielleicht sogar unsere härteste Nuss, die es zu knacken gilt, dass eben da wirklich das Vorurteil herrscht. Kunden kommen mit dem Auto und möglichst viele und die Realität ist aber eine andere. Und das Schöne an der Untersuchung von Dirk von Schneidemesser war eben auch, dass der gegenübergestellt hat, was ist die Wahrnehmung der Gewerbetreibenden und wie viele Umsätze kommen tatsächlich mit dem Auto. Und die Gewerbetreibenden überschätzen das halt systematisch und zwar relativ stark. Also es ist fast die Annahme ist fast doppelt so hoch wie die realen Einkünfte und entsprechend kann man wirklich jedem aufgeschlossenen Händler nur zuraten, letzten Endes uns zu unterstützen, weil attraktivere Straßenräume halt dazu führen, Hermann Knoflacher sagt das immer so schön, die Brieftaschen kommen halt nicht mit dem Auto in das Geschäft und passen deutlich mehr ins Geschäft, wenn die eben per Rad oder gar zu Fuß anreisen.
Und ich glaube, da gibt's wirklich zahlreiche Beispiele, eben auch international, wie sich einfach mehr Fahrradverkehr, mehr Fußverkehr, weniger Autoverkehr positiv sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, ökologisch auswirkt. Und jetzt konkret für den Bereich für Berlin das zu errechnen, ist natürlich eine große Herausforderung, weil es jetzt im Vergleich zu anderen Bereichen, unter anderen geografischen Bereichen halt wirklich eine sehr große Fläche ist und da so viele verschiedene Parameter mit reinspielen, dass es schwierig ist, da jetzt eine Zahl draufzusetzen. Aber gerne auch einen Aufruf an alle, die diesen Podcast hören. Wenn ihr Ideen habt, wie sowas ausgerechnet werden kann, bitte kommt gerne auf uns zu.
Um da aber vielleicht auch nochmal einem häufigen Missverständnis entgegenzuwirken, also gerade Lieferverkehr, also Wirtschaft, Baustellenverkehr, die Idee, das würde dann irgendwie über ein Lastenrad abgewickelt, ist halt Stuss. genau dieser Verkehr hat dann ja Vorfahrt und hat keinen Stau. Also das heißt, alles, so, wo wir das Gefühl haben, da entsteht im großen Stil Wertschöpfung jetzt jenseits Gewerbe und Handel hinaus, und selbst Handel mit Lieferverkehr ist im Vorteil, wird nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern wird sogar ermöglicht. Also wäre ich eine Wirtschaftsministerin, würde ich vielleicht mal unter meinem Stein vorkriechen und das Potenzial ergreifen. Aber das kann man mit dem aktuellen politischen Personal in Berlin halt leider total vergessen.
Jetzt, um langsam mal zum Schluss zu kommen, eine Frage, die ich noch auf meinem Zettel habe, ist, wie glücklich seid ihr jetzt mit 4 Jahren Abstand oder etwas mehr als 4 Jahren Abstand mit dem Namen Berlin autofrei? Würdet ihr das heute anders nennen, anders framen sozusagen?
Wir arbeiten ganz klar jetzt mit dem Titel Verkehrsentscheid, weil es uns wirklich auch um ein umfassenderes Bild geht, als der Name jetzt vielleicht auch assoziiert. Es geht uns im Grunde darum, wirklich weniger Autos auf den Straßen von Berlin zu haben und dafür mehr Platz für BerlinerInnen zu haben. Und das ist einfach ein umfassender Ansatz, der den Verkehr eben nicht nur als autozentrierten Verkehr sieht, sondern als Verkehr von Menschen, die auch auf unterschiedlichen Weisen unterwegs sind.
Ja, also das ist schon ein Begriff, der polarisiert. Das war in der ersten Phase sicherlich auch gut. Ich will jetzt nicht sagen richtig, aber es war gut, um zu mobilisieren, um erstmal Farbe zu bekennen und auch wirklich Menschen erstmal mitzunehmen. Es war leider halt von Anfang an falsch, ja, weil es ist weder ganz Berlin betroffen, sondern es geht um den Innenstadtring. Das heißt, es war da schon nicht scharf. Und zweitens geht es ja nicht um irgendwie eine Ödnis ohne Verkehrsmittel, sondern es geht ja wirklich um eine Umstrukturierung im Sinne von alle sinnvollen Fahrten sollen weiterhin erlaubt bleiben. Und also wir rechnen ja mit einer Verkehrsreduzierung, PKW-Reduzierung von etwa 50-60%, also um das mal sich vorstellen zu können. Es wird deutlich ruhiger, deutlich ordentlicher zugehen in der Stadt. Aber es wird eben mitnichten irgendwie eine traurige Ödnis.
Das ist zu hoffen, dass es das nicht wäre. Und ich glaube, es gibt tatsächlich dann auch wenige Menschen, die eine Welt ohne, dass da sehr viele Autos rumstehen, als Ödnis bezeichnen würden. Aber wir werden sehen. Ganz, ganz, ganz zum Ende. Wie ist jetzt der weitere Fahrplan?
Es geht jetzt erstmal weiter, dass das Berliner Abgeordnetenhaus Zeit hat, sich den Verkehrsentscheid anzuschauen, unseren Vorschlag anzuschauen. Theoretisch haben sie die Möglichkeit, das Gesetz so zu übernehmen. Dann würde es direkt.
Welche Wahrscheinlichkeit rechnet ihr dem zu?
Ja, geht schon gegen null die Wahrscheinlichkeit dazu, würde ich mal sagen. Aber nichts ist ausgeschlossen. Wir sind über alle Überraschungen freuen wir uns. Sie haben auch die Möglichkeit, den Vorschlag abzulehnen oder einfach diese Frist verstreichen zu lassen. Sollte das passieren, können wir dann in die nächste Unterschriftensammelphase gehen. Haben wir 4 Monate nochmal Zeit, um ungefähr 175.000 gültige Unterschriften zu sammeln.
Ist dann grob voraussichtlich ab Jahresende.
Schwierige Zeit natürlich zum Unterschriften sammeln.
Ja, wir freuen uns auf die Wintermärkte. Und wir freuen uns über und alle UnterstützerInnen. Immer mit den Fristen, das ist, wir sagen immer ungefähr, weil davor und danach dann immer noch so ein paar administrative Schritte sind. Da haben dann alle nochmal eine Woche oder zwei Zeit, Formulare auszufüllen. Und dann würde es eben im Anschluss an die erfolgreiche Unterschriftensammelphase oder dann eventuell mit den nächsten Abgeordnetenhauswahlen zum Volksentscheid kommen. Also wirklich dann dem Moment, in dem endlich mal alle Wahlberechtigten entscheiden können, was wollen wir denn jetzt mit unserem Platz.
Ist das etwas, was ihr dann auch mitbestimmen könnt, oder passiert das automatisch, dass man diese Volksentscheide zusammen mit den Wahlen legt?
Das muss automatisch passieren. Das ist im Wahlgesetz so niedergelegt. Wir haben allerdings bei der letzten Abgeordnetenhaus-Wiederholungswahl erlebt, dass sich da der Innensenat auch gerne mal darüber hinwegsetzt. Das wird aber dieses Mal schwer möglich sein. Also letztes Mal war da eine Sonderkonstellation mit Wiederholungswahl. Da gibt es ganz klare Fristen. Wenn wir erfolgreich sind mit der zweiten Sammelphase, muss binnen 8 Monate die Wahl zusammengelegt werden. Und das fällt genau auf die September 2026 Abgeordnetenhauswahl. Man kann also im Grunde jetzt schon sagen, noch einmal unterschreiben und einmal abstimmen oder einen Haken setzen. Und dann ist die Verkehrswende in Berlin Realität.
Wenn es so einfach dann wird, ich bin gespannt. Wir können gerne schon mal ins Auge fassen, dass wir uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen und vielleicht dann mal ein Update geben in dann einer möglicherweise ja sehr heißen Phase. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich. Also ich habe auf jeden Fall jetzt auch ein klareres Bild, also sowohl über die Hintergründe und wirklich der ja oder der Differenziertheit, der ja eigentlich in diesem Gesetzentwurf drinsteckt, den ja die wenigsten Leute lesen, zumindest weniger Leute als die Überschriften lesen. Und bin sehr gespannt, ja, wie ihr das dann auf die Straße bringen wollt und bin auch gespannt, ob tatsächlich dann auch Nachahmer doch wieder um die Ecke kommen. Ich meine, mich zu erinnern, es gab da auch vor 3, 4 Jahren mal in Hamburg eine ähnliche Initiative, die aber, von der ich nichts mehr gehört habe. Und interessant könnte es aber sein, ihr habt ja selbst gesagt, also wenn dieses Gesetz dann irgendwo mal, also sprich in Berlin, dann gültig werden sollte, hätte man ja tatsächlich sozusagen eine Ready-to-Play-Lösung, die jeder andere sich daher nehmen könnte. Mal gucken, wer das dann macht. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für eure Zeit und für die Einblicke in eure Arbeit.
Vielen Dank, Christian.
Immer gerne wieder. Wir freuen uns immer über Austausch.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.